Es war ja so schön am Adventsabend, wie wir die Verheißungen gehört haben. Das war natürlich nur ein kleiner Ausschnitt von den Erwartungen des Alten Testaments. Und ich habe heute Abend etwas vor, etwas im gerafften Durchgang einmal zu zeigen. So interessant, wie in der alttestamentlichen Erwartung eine ganz unmittelbare Jesus-Hoffnung aufleuchtet. Und Sie müssen verstehen, dass dies dem Volk Israel immer geholfen hat, auch den Ablauf dieser Weltgeschichte zu verstehen. Die Völker, die rings um Israel lebten, hatten alle die Vorstellung, das Leben ist ein ewiger Kreislauf. Das ist eine Vorstellung, die Sie in allen Urvölkern überhaupt treffen. Das ist das, was der Mensch normalerweise meint. Das Leben kommt, das Leben geht, es kommt wieder und es geht wieder. Nur Israel hat die Vorstellung gehabt, dass da Gott ein Ziel gibt. Und auf dieses Ziel läuft man zu. Und das hat schon angefangen mit dem Abraham, dass Gott dem Abraham eine Hoffnung gab. Ich will ein großes Volk aus dir machen. Jetzt haben die gewartet, wie wird denn das? Das stimmt doch gar nicht. Der Abraham hat doch gar keinen Sohn. Wie wird das denn werden? Und sie haben das verfolgt. Und sie werden später etwa finden in den Königsbüchern, wie das die Israeliten interessiert hat. Wie wird denn das werden mit der Verheißung an den David? Ich will deine Familie, deine Nachkommen, dein Haus, das meint ja die Familie, bestätigen. Wie soll das denn funktionieren? Wo doch der Absalom das Elternhaus verlassen muss, wo so ein schrecklicher Mord und eine Blutschande passiert. Und immer wieder war die interessante Beobachtung, kommt denn Gott mit der Geschichte zum Ziel? Sie müssen auch in diesen Tagen das über der Bibel lernen, dass wir die Abläufe der Weltgeschichte wieder zielgerichtet betrachten und sagen, das interessiert uns, wie kommt Gott mit seinen Zusagen eigentlich zur Erfüllung? Und das ist ja interessant, wenn im Sacharja-Buch, wo es Kapitel 14 vom Laststein Jerusalem steht, wir haben am Sonntag davon gesprochen, am Rand noch bei der Schriftlesung. Jerusalem, der Laststein, den die Völker hochheben wollen, sie kriegen es nicht hin. Und wenn ich dann heute die Zeitung lese, dass selbst die Bundesregierung jetzt da wieder sagt, mit dem Palästinenserstaat und so, wie kommt Gott da weiter? Wie kommt Gott mit seinen Verheißungen zum Ziel? Wie wird das werden, dass alle Völker und Nationen das Evangelium hören? Wie läuft die Mission bis an die Enden der Erde? Werden wir das Ziel erfüllen können? Wie nah sind wir eigentlich dran an der Wiederkunft Jesu? Das ist das heimliche Thema der Weltgeschichte. Der Mensch hat ein ganz anderes Thema. Er baut die Welt ohne Gott. Und am Schluss wird das in der Herrschaft des Antichristen da sein. Wir sollten also diesen Blick uns aus der Bibel zeigen lassen und immer wieder merken, dieses Kreislaufdenken, das wieder heute als neu bei manchen kommt, ist im Grunde ein urheidnisches Denken. Da ist man nicht in der Lage, die wirklichen neuen Abläufe der Welt zu betrachten. Die Nichtchristen, auch die Marxisten, haben von den Christen ja das übernommen und haben gesagt, die Weltgeschichte hat ein Ziel. Aber sie haben die Verheißungen Gottes weggenommen und haben gesagt, das Ziel wird sein, die Aufrichtung der neuen klassenlosen Gesellschaft. Sie haben die göttlichen Bezüge weggenommen und haben gewisse Endzeitvorstellungen übersetzt in unsere Welt. Aber das ist aus dem Glauben rausgenommen. Und wir wollen sagen, nein, wir wollen wieder eine Ewigkeitshoffnung haben und das Ziel sehen, auch bis ins hohe Alter hinein diese Zielrichtung haben. Ich bin hier nur unterwegs auf das große Ziel der ewigen Heimat zu. Und wir haben heute 4. Mose 22, die Geschichte von Biliam bis Kapitel 24. Viele von Ihnen kennen die vielleicht noch gar nicht. Dort kommt eine große Jesus-Verheißung. Sie steht dann in Kapitel 24, Vers 17. Wir wollen erst am Ende drauf kommen, zuerst noch einmal den Ablauf sehen. 4. Mose 22. Das Volk Israel war durch die Wüste gewandert, hatte die ganzen Leiden durchlitten, 42 Jahre, die Füße waren wundgescheuert, die Zelte waren geflickt. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie dieses Volk diese Leiden durchlitten hat, Hunger und Durst, die Erfahrung der Wunder Gottes. Und nun stehen sie vor dem gelobten Land, wir sind noch nicht ganz beim 5. Mosebuch, den Segnungen Moses, da kommen sie gegenüber von Jericho mit den Moabitern in Berührung. Das war ein Volk, wir kennen die Moabiter, die Rut, eine Moabitin. Dieses Volk der Moabiter ängstet sich vor den Israeliten, die durchziehen. Und ich lese mal von Vers 1 ab. Danach zogen die Israeliten weiter und lagerten sich im Jordantal der Moabiter gegenüber Jericho. Und Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Amoritern angetan hatte. Und die Moabiter fürchteten sich sehr vor dem Volk, das so groß war, und den Moabitern graute vor den Israeliten. Und sie sprachen zu den Ältesten der Midianiter: Nun wird dieser Haufe auffressen, was um uns herum ist, wie ein Rind das Gras auf dem Felde abfrisst. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu der Zeit König der Moabiter, und er sandte Boten aus zu Bileam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Euphrat liegt, ins Land der Söhne seines Volks, um ihn herbeizurufen, und ließ ihm sagen: Siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, das bedeckt das ganze Land und lagert mir gegenüber. So komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich's dann schlagen und aus dem Lande vertreiben, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. Zweifellos verfügt dieser Bileam über eine Gabe Gottes. Er kann den großen Segen Gottes weitergeben. Es gibt im Alten Testament solche Menschen, die in einer unmittelbaren Beziehung mit dem lebendigen Gott leben. Und die Heiden spüren, dass dieser Bileam diese Gotteskräfte weitergeben kann. Und darum möchte er ihn jetzt holen: Du kannst doch hier mir helfen, dieses Volk der Israeliten zu stoppen. Leg doch du einen Fluch auf dieses Volk. Er merkt, mit menschlichen Mitteln kann man gegen den lebendigen Gott nichts ausrichten. Er weiß das ja gar nicht richtig. Er hat das nur aus den Berichten gemerkt, dass Israel über eine geheimnisvolle Kraft verfügt, wo alle sonstigen kampferprobten Völker zurückweichen müssen. Es gibt einen lebendigen Gott. Er kann das noch gar nicht richtig sagen. Darum kommt er auf die Idee, dieser König Balak, er möchte mit Zaubermitteln diese Israeliten stoppen. Vers 7. Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter und hatten den Lohn für das Wahrsagen in ihren Händen und kamen zu Bileam und sagten ihm die Worte Balaks. Und er sprach zu ihnen: Bleibt hier über Nacht, so will ich euch antworten, wie mir's der Herr sagen wird. Da blieben die Fürsten der Moabiter bei Bileam. Es ist interessant, dass also dieser Bileam nicht nur irgendwie über Zauberkräfte verfügt, sondern er sagt ja ganz deutlich: Ich möchte den Herrn befragen und Gott muss mir es offenbaren. Wir finden das bei all den Menschen im Alten Testament, bei Josef oder bei Daniel, nicht, dass die das so wie ein Automat aus sich herausschleudern können, sondern sie fragen Gott und Gott enthüllt es ihnen. Das ist auch für uns eine Ermutigung, dass uns Gott auf die Gebete hin manches zeigen, erklären will, dass er uns Weisheit gibt, Zusammenhänge zu verstehen. Die von Balak ausgesandten Boten, die haben natürlich das Geld dabei. Für sie ist das ein Hokuspokus, eine Zauberei. Deshalb haben sie den Wahrsagerlohn in ihren Händen. Aber der Bileam ist ein Mann, der sich von Gott leiten und führen lassen will. Und Gott kam zu Bileam und sprach: Wer sind die Leute, die bei dir sind? Bileam sprach zu Gott: Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter, hat zu mir gesandt. Siehe, ein Volk ist aus Ägypten gezogen und bedeckt das ganze Land. So komm nun und verfluche es. Vielleicht kann ich dann mit ihm kämpfen und es vertreiben. Gott aber sprach zu Bileam: Geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. Da stand Bileam am Morgen auf und sprach zu den Fürsten Balaks: Geht hin in euer Land, denn der Herr will's nicht gestatten, dass ich mit euch ziehe. Eigentlich wäre die Geschichte jetzt ja zu Ende. Und das ist schlimm, denn in dem Biljam finde ich mich wieder, dass wir den klaren Weisungen Gottes ungehorsam sind. Es wäre so einfach, wenn wir auf die Stimme Gottes hören können, Gott gibt uns klare Weisungen, wie es für uns am allerbesten ist. Geh nicht hin, du kannst nicht fluchen, ich segne Israel, verbrenne die Finger an dieser Geschichte nicht. Aber wir haben ja eine komische Eigenart, immer wieder dran zu bohren. Oder sind es andere, die uns versuchen und immer wieder zurückziehen? Bei Biljam kommt dazu, dass er der eindeutigen Weisung Gottes doch nicht folgt. Jetzt, zuerst sagt er, haut ab, ich will nichts von euch, ich mache da nicht mit. Und er lässt sie ziehen. Die haben das Geld dabei, diese Boten. Das juckt ihn nicht. Er sagt nicht, das wäre toll, wenn ich da einen Haufen Geld gemacht hätte. Schön, er ist ein wirklicher Mann, der sich von Gott leiten und bestimmen lassen will. Ich will's nicht, der Herr erlaubt's nicht. In ihrem Leben ist die Sache so leicht, wenn sie wirklich auf die Stimme Gottes hören. Ich gebe Ihnen immer den Rat, fragen Sie auch noch Mitchristen, von denen Sie wissen, die haben ein lauteres Urteil, die können mir sagen, was des Herrn Wille ist. Wir selbst sind ja manchmal nicht so uns gegenüber im Abstand richtig auch so fest, dass wir es uns klar sagen, was des Herrn Wille ist. Gott zeigt es uns, auch durch den Rat anderer, auch in der Seelsorge, in der Gemeinschaft. Und dann heißt, lass die Finger davon, das ist nichts für dich. Vers 14. Die Fürsten der Moabiter machten sich auf, kamen zu Balak und sprachen, Biljam weigert sich, mit uns zu ziehen. Was macht der Balak? Das ist ein gottloser König. Der weiß, wie man auch gläubige Leute verunsichern kann. Nämlich, da sandte Balak noch mehr und noch mächtigere Fürsten. Ist immer schwierig, wenn jetzt Leute zu uns kommen, oh, jetzt muss ich doch nochmal drüber nachdenken. Aber wenn die jetzt was sagen, dann ist nochmal anders. Mächtigere und mehr. Das verunsichert uns. Aber wenn alle so anders reden, dabei darf es uns ja nicht beeinflussen. Als die zu Biljam kamen, sprachen sie zu ihm, soll es dir sagen, Balak, der Sohn Zippors, wehre dich doch nicht dagegen, zu mir zu ziehen, denn ich will dich hoch ehren und was du mir sagst, das will ich tun, komm doch und verfluche mir das Volk. Das war ja schon eine Einladung, wenn der König höchstpersönlich sagt, ich bin sehr dran interessiert und bitte, jetzt tu's doch und ich werde es dir erstatten. Und er merkt, auf Geld ist der Biljam gar nicht so aus. Dann sagt er, aber ich werde dich ehren. Also Ehre, das ist auch etwas, wo wir sehr empfindlich sind und das brauchen wir immer. Biljam antwortete und sprach zu den Gesandten Balaks, wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des Herrn meines Gottes, weder im Kleinen noch im Großen. Ich möchte Ihnen heute auch wieder einfach Freude machen an alttestamentlichen Geschichten. Da steht so viel Evangelium drin, wie der Biljam klipp und klar sagt, und wenn mir einer alles Gold dieser Welt gibt, das kann doch mich nicht dazu führen, dass ich nur ein Gebot des Herrn übertrete. Hoffentlich haben Sie in Ihrem Leben so klare Prinzipien. Und ist Ihr Glaube so klar wie der Glaube Biljams. Und trotzdem kriegt der Teufel fertig, auch so einen klar stehenden Biljam umzuschmeißen. So bleibt auch ihr nun hier diese Nacht, dass ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden. Was soll das? Warum hat er sie nicht gleich rausgeschmissen? Da liegt der Fehler. Sehen Sie, wir sind dann beeinflussbar, auch von Menschen, die einen anderen Kurs haben, nämlich nicht von Gottes Geist bestimmt sind. Und dann sitzt man abends so gemütlich zusammen und dann plaudert man und irgendwie werden wir dann auf eine andere Linie gezogen. Da müssen wir aufpassen, können die uns wirklich etwas sagen. Warum lässt er die nun über Nacht da? Gastfreundschaft ist recht, aber hier passiert was anderes. Er befreundet sich mit Menschen an, die ihn wegziehen wollen. Und diese Verbindungen sind in unserem Leben oft so gefährlich, wo sie uns auf eine andere Bahn lenken. Da kam Gott in der Nacht zu Biljam und sprach zu ihm, sind die Männer gekommen, dich zu rufen, so mach dich auf und zieh mit ihnen, doch nur, was ich dir sagen werde, sollst du tun. Ja, was ist es? Lässt Gott ihn ziehen. Ja, Gott lässt uns fallen, auch in ganz dunkle Abhängigkeiten. Gott kann uns dahin geben. Gott hat es dem Biliam so klar gesagt, mach's nicht, jetzt probier das, lässt das nochmal und dann sagt Gott, geh. Liebe Freunde, Sie können nicht erwarten, dass Gott, wenn er zu Ihnen ins Gewissen gesprochen hat, Sie dauernd zurückhält. Wenn Sie einmal ein Stück übersprungen haben und sagen, ich will es doch nochmal versuchen, auf einmal merken Sie, da ist überhaupt keine Hemmschwelle mehr da. Ich kann jetzt ganz ungeniert gehen. Gott hat Sie fallen lassen. Es ist nicht eine konkrete Weisung, geh. Ganz bestimmt nicht, das werden wir sehen. Gott hat die Menschen dahingegeben in ihres Herzens Gelüste. Dass der Weg der Sünde von Gott weg. Da stand Biliam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Sie merken, das ist kein Widerspruch. Sondern das erleben wir genau in unserem eigenen Ablauf unseres Lebens. Ich kann auf der einen Seite genau wissen, was Gott will. Gott lässt mich doch laufen und der Zorn Gottes ist entbrannt. Wir wissen um diese Heiligkeit Gottes und das ist sogar noch uns zur Rettung, dass Gott zürnt. Denn so ringt er noch um einen Menschen, der auf einem Irrweg ist. Der Zorn Gottes ist immer noch eine Gnade für uns. Wir haben es ja manchmal schon gespürt, dass uns Gott wirklich etwas aus den Fingern geschlagen hat. Und wir müssen später sagen, das war die letzte Warnung Gottes für mich. Und der Engel des Herrn trat in den Weg, um ihm zu widerstehen. Er aber ritt auf einer Eselin und zwei Knechte waren mit ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn auf dem Wege stehen mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Und die Eselin wich vom Weg ab und ging auf dem Felde. Da muss ich jetzt gar nichts mehr erklären. Biliam aber schlug sie, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Ach, wie viel haben wir schon geschlagen. Dabei hat Gott nur den Weg versperrt. Wir drücken ja manchmal und wollen das und dann regen wir uns auf. Ich bin ja auch so leidenschaftlich. Warum klappt es nicht? Und wir kommen gar nicht auf die Idee, dass Gott uns den Weg vermauert. Und die Tiere, selbst so ein dummer Esel, versteht mehr und sieht mehr. Da trat der Engel des Herrn auf den Pfad zwischen den Weinbergen, wo auf beiden Seiten Mauern waren. Als die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Mauer und klemmte Biliam den Fuß ein an der Mauer. Und er schlug sie noch mehr. Verstehe ich. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an eine enge Stelle, wo kein Platz mehr war auszuweichen, weder zur rechten noch zur linken. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie in die Knie unter Biliam. Da entbrannte der Zorn Biliams und er schlug die Eselin mit dem Stricken. Da tat der Herr der Eselin den Mund auf und sie sprach zu Biliam, was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Die leidende Kreatur, auch unter dem Zorn des Menschen, könnte viel sagen. Biliam aber sprach zur Eselin, weil du Mutwillen mit mir treibst. Ach, dass ich jetzt ein Schwert in der Hand hätte, ich wollte dich töten. Die Eselin sprach zu Biliam, bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist, von jeher bis auf diesen Tag? War es je meine Art, es so mit dir zu treiben? Er sprach, nein. Da öffnete der Herr dem Biliam die Augen, dass er den Engel des Herrn auf dem Wege stehen sah, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand, und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Wenn Sie wissen wollen, was das mit den Engeln ist, diese Engel des Herrn, die im Alten Testament auftauchen, haben ja wirklich so viel an sich, dass ich sie nur in einer Christusbeziehung oder Christusbegegnung bezeichnen kann. Denn wir beten normalerweise keine Engel an. Warum betet er an? Und wie er ihn sieht, so wie ein Mensch Christus in der Herrlichkeit sehen kann, das sind alle Fragen für ihn erledigt. Gott öffnet ihm die Augen, dass er sehen kann. Auch hier sehen wir, es ist ein Blick, der uns mit unserem natürlichen Auge nicht gegeben ist. Wir finden das ganz ähnlich bei dem Melchisedek im Alten Testament oder wo sie diese Begegnungen haben. Das sind geheimnisvolle Dinge, wir brauchen hier gar nicht mehr weiter grübeln. Das genügt für uns, dass er an dieser Stelle vor der Wirklichkeit Gottes steht. und merkt, er tritt mir in den Weg. Wir sehen das nicht so klar und merken das doch oft, dass Gott mir etwas schickt, auch eine schwere Krankheit oder eine Belastung, mit der ich leben muss, einen Menschen, der mich aufhält, eine Schwierigkeit. Vers 34, da sprach Bileam zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt. Ich will wieder umkehren. Es geht ja Gott darum, dass er diesen Weg nicht geht, wo er sich am Volk Israel versündigt. Und es passiert so viel, wenn wir nicht uns von Gott leiten und bestimmen lassen. Und jetzt ist wichtig, dass wir dauernd beten, Herr, gib mir Verständnis für deine Führung. Man kann ja so leicht auch im Glaubensleben losstürmen und sagen, Gott zeigt mir das, Gott gibt mir das. Sei doch vorsichtig. Sind wir noch so, dass Gott uns richtig drehen kann und schieben kann? Wir sind ja oft so verbohrt in unsere eigenen Ansichten. Und darum kommt so viel Unheil heraus. Wir sind festgelegt auf unsere Überzeugungen. Manchmal sind wir wahnsinnig stur. Und manche meinen, diese Sturheit sei sogar ein Zeichen der Frömmigkeit. Ja, aber nicht des Glaubens. Glaubende sollten mobil sein und sich von Gott wirklich so bestimmen lassen, auch durch den Rat der Schwestern und Brüder, die im Glauben uns was raten. Denn darum geht's doch, dass er den Weg des Herrn geht. Der Engel des Herrn sprach zu ihm, zieh hin mit den Männern, aber nichts anderes, als was ich dir sagen werde, sollst du reden. So zog Bileam mit den Fürsten Balachs. Jetzt lässt ihn Gott ziehen, aber jetzt steht er nicht mehr unter dem Fluch, sondern jetzt möchte Gott ihm etwas zeigen dort und ihm etwas offenbaren. Als Balak hörte, dass Bileam kam, zog er aus ihm entgegen nach Ar in Moab, das am Arnon liegt. Ein toller Fluss. Sieht ihn von der israelischen Seite an der äußersten Grenze und sprach zu ihm, habe ich nicht zu dir gesandt und dich rufen lassen? Warum bist du denn nicht zu mir gekommen? Meinst du, ich könnte dich nicht ehren? Ach, so redet ein gottloser Mensch, der eingebildet ist von seiner Größe und von seinem Dienst. Und Bileam gibt ihm eine Antwort des Glaubens. Das kann man lernen. Bileam antwortet ihm, siehe, ich bin zu dir gekommen, aber wie kann ich etwas anderes reden, als was mir Gott in den Mund gibt? Nur das kann ich reden. Nur das. Ich rede doch dir nicht nach dem Mund. Und wenn Sie sagen, ich weiß oft gar nicht, was ich sagen soll, was ich schreiben soll oder was ich in einem Trostbrief sagen soll, ist gut, hoffentlich wissen Sie es oft nicht. Herr, gib mir es jetzt. Oder du kannst auch das so wirken, dass meine schwachen Worte ankommen. Das Gekünstelte ist auch nicht richtig. Bei unseren Predigten ist es auch nicht so, dass man auf die Kanzel geht, wir arbeiten da tagelang dran und doch geht das immer durch ganz große Tiefen durch. Wenn man wirklich immer wieder dort kommt und sagt, Herr, du musst mir es jetzt geben, es geht ja nicht bloß darum, dass ich ein paar Geschichten erzähle, sondern es muss doch von dir kommen, das, was du jetzt diesen Menschen sagen willst. Das hat man nie und hat auch vielleicht die Unruhe bis zum Ende. Ist das nun das Wort Gottes für uns heute? Und nun opfert der Balak Rinder und Schafe und Sandler von Bileam und so weiter und nahm dann hinauf und dann, Kapitel 23, baue mir hier 7 Altäre, sagt Bileam, und schaffe mir her 7 junge Stiere und 7 Widder. Balak tat, wie ihm Bileam sagt, und beide, Balak und Bileam, opferten auf jedem Altar einen jungen Stier und Widder. Da bin ich nicht so ganz überzeugt, ob das richtig war. Das war eine Mischreligion, da hat er sich wieder verbrüdert. Es ist ja immer wieder merkwürdig, wie wir da schwer tun, die Trennung aufrechtzuerhalten. Es soll ja nie so sein, dass wir auf andere heruntergucken und sie verachten. Aber wir müssen aufpassen, dass wir auf dem einen Weg Gottes bleiben. Und dann kommen Einflüsse. Denn das ist so schlimm, der Bileam wird gleich wieder mitgezogen. Und wir sind so leicht beeinflussbar, auch in unseren Gedanken. Und meinen, das käme von Gott. Und es kommt doch nicht von Gott. Das ist immer wieder wichtig, dass unsere Glaubensgrundsätze über dem Bibelwort gereinigt werden und sagen, Herr, wir wollen nichts als dein Wort hören und wir wollen uns nicht von Traditionen bestimmen lassen, sondern allein von dir. Und Bileam sprach zu Balak, tritt zu deinem Brandopfer, ich will hingehen, ob mir vielleicht der Herr begegne, dass ich dir sage, was er mir zeigt. Und er ging hin, war einen kahlen Hügel und Gott begegnete Biljam, er aber sprach zu ihm, 7 Altäre habe ich hergerichtet, auf jeden Altar einen jungen Stier und einen Widder geopfert. Der Herr aber gab das Wort dem Biljam in den Mund und sprach, geh zurück zu Balak und sprich so. Und als er zu ihm kam, siehe, da stand er bei seinem Brandopfer samt allen Fürsten der Moabiter. Da hob Biljam an mit seinem Spruch und sprach, aus Aram hat mich Balak, der König der Moabiter, hohnen lassen von dem Gebirge im Osten. Komm, verfluche mir Jakob, komm, verwünsche Israel. Wie soll ich fluchen, den Gott nicht flucht? Wie soll ich verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Denn von der Höhe der Felsen sehe ich ihn und von den Hügeln schaue ich ihn. Siehe, das Volk wird abgesondert wohnen und sich nicht zu den Heiden rechnen. Wer kann zählen den Staub Jakobs, auch nur den vierten Teil Israels? Meine Seele möge sterben den Tod der Gerechten und mein Ende werde wie ihr Ende. Er ahnt etwas vom großen Gottesgeheimnis über Israel. Und das hat Gott nur Menschen zeigen können, die wirklich offen waren für sein Reden. Er ahnt, was kommt da? Ist doch in einer ganz großen Frühzeit. Israel hat noch nicht einmal das verheißene Land Kanaan in Besitz genommen. Da sprach Balak zu Biljam, was tust du mir an? Ich habe dich holen lassen, um meinen Feinden zu fluchen, und siehe, du segnest. Er antwortete und sprach, muss ich nicht das halten und reden, was mir der Herr in den Mund gibt? Balak sprach zu ihm, komm doch mit mir an einen anderen Ort, von wo aus du nur sein äußerstes Ende siehst, aber nicht ganz Israel, und verfluche es mir von dort. Und er führte ihn zum Speerfeld auf dem Gipfel des Pisga und baute 7 Altäre und opferte auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder. Und Biljam sprach zu Balak, tritt zu deinem Brandopfer. Ich aber will dort dem Herrn begegnen. Und der Herr begegnete Biljam und gab ihm das Wort in seinen Mund und sprach, geh zurück zu Balak und sprich so. Und als er zu ihm kam, siehe, da stand er bei seinem Brandopfer samt den Fürsten der Moabiter. Und Balak sprach zu ihm, was hat der Herr gesagt? Und er hob an mit seinem Spruch und sprach, steh auf, Balak. Das stand ja schon. Was heißt es? Nimm mal Haltung an, König! Jetzt redet der ewige Gott. Mann! Der Balak hat ja gemeint, er sei der höchste Gott. Jetzt spricht der Herr. Nimm zu Ohren, was ich sage, du Sohn Zippors. So wunderbar, wie Gott in eine Heidenwelt hineinredet, wie Menschen zum ersten Mal merken, wenn Gott mit ihnen was vorhat. Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, und ein Mensch noch ein Menschenkind, das in etwas gereue, sollte etwas sagen und nicht tun, sollte etwas reden und nicht halten. Das war nicht aus dem Kopf von Biljam gekommen, das hat Gott ihm offenbart. Siehe, zu segnen ist mir befohlen. Er hat gesegnet und ich kann es nicht wenden. Wenn Gott etwas tut, dann kann keine Macht der Hölle das aufhalten. Darum geht's doch. Man sieht kein Unheil in Jakob und kein Verderben in Israel. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm und es jaucht dem König zu. Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, ist für sie wie das Horn des Wildstiers. Denn es gibt kein Zaubern in Jakob und kein Wahrsagen in Israel. Zu rechter Zeit wird Jakob und Israel gesagt, welche Wunder Gott tut. Siehe, das Volk wird aufstehen wie ein junger Löwe und wird sich erheben wie ein Löwe. Es wird sich nicht legen, bis es den Raub verzehrt und das Blut der Erschlagenen tränkt. Das ist so wunderbar gesagt, wie dieser Löwe da sitzt. Eine wache Gemeinde, das Volk Israel, das von Gott seinen Dienst tut, beauftragt von ihm. Wenn Gott sie segnet und wenn Jesus bei ihnen ist, dann dürfen sie wissen, er führt das so beachtlich hinaus. Ich kann nur staunen über seinen Weg. Er hat uns gesegnet in allerlei himmlischen Gütern. Ach, wir sind doch unter dem Segen Gottes. Und das kann nichts zerstören, auch wenn es ja durch Dunkelheiten ging. Da sprach Balak zu Biljam, du sollst es weder verfluchen noch segnen. Biljam antwortete und sprach zu Balak, habe ich dir nicht gesagt, alles, was der Herr redet, das würde ich tun. Balak sprach zu ihm, komm doch, ich will dich an einen anderen Ort führen. Vielleicht gefällt es Gott, dass du sie mir dort verfluchst. Und Balak führte ihn auf den Gipfel des Berges Peor, der hinunterblickt auf das Jordantal. Und Biljam sprach zu Balak, baue mir hier 7 Altäre und schaff mir hier 7 junge Stiere und 7 Widder. Balak tat, wie Biljam sagte, und opferte auf jedem Altar einen jungen Stier. Und dann wieder 3-mal geht's. Der Balak meint immer, wenn er an einem anderen Platz steht, das ist die alte abergläubische Vorstellung, dass da das unterschiedlich wäre und die Einflüsse und die Was sind das, die Wasseradern vielleicht oder die Geister dort, die das bestimmen. Als nun Bileam sah, dass es dem Herrn gefiel, Israel zu segnen, ging er nicht wie bisher auf Zeichen aus, sondern richtete sein Angesicht zur Wüste. Und da lag dieses große, schwache Volk Israel. Und hob seine Augen auf und sah Israel, wie sie sich lagerten nach ihren Stämmen, und der Geist Gottes kam auf ihn. Und er hob an mit seinem Spruch und sprach, es sagt Bileam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind. Das ist nicht eine Sache, die man mit seinem natürlichen Blick erkennen kann. Gott muss uns die Augen erleuchten, um seine großen Erkenntnisse und Offenbarungen zu verstehen. Ich kann glauben nur, wenn Gott mir die Augen und das Verständnis dafür öffnet. Es sagt der Hörer göttlicher Rede, der des Allmächtigen Offenbarung sieht, dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Wie fein sind deine Zelte, Jakob, obwohl die schon ganz verrissen waren und verlumpft, gell? Segnen unter dem Segen Gottes, selbst unsere brüchigen Sachen, von Gott getragen gehalten, und deine Wohnung in Israel, wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern, wie die Aloebäume, die der Herr pflanzt, wie die Zedern an den Wassern. Sein Eimer fließt von Wasser über und seine Saat hat Wasser die Fülle. Sein König wird höher werden als Agag und so weiter. Ja, wunderbare Verheißung. Vers 10, da entbrannte Balaks Zorn gegen Bileam und er schlug die Hände zusammen, sprach zu ihm, ich habe dich doch gerufen, dass du meine Feinde verfluchen solltest. Und siehe, du hast sie nun dreimal gesegnet. Geh weg in dein Land. Ich dachte, ich wollte dich ehren, aber der Herr hat dir die Ehre verwehrt. Bileam antwortete ihm, habe ich nicht schon zu deinen Boten gesagt, die du zu mir sandest, wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch an des Herrn Wort nicht vorüber und Böses und Gutes tun nach meinem Herzen, sondern was der Herr redet, das würde ich auch reden. Und nun siehe, ich ziehe zu meinem Volk, so komm, ich will dir kundtun, was dies Volk deinem Volk tun wird zur letzten Zeit. Und er hob an mit seinem Spruch und sprach, es sagt Bileam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, es sagt der Hörer göttlicher Rede, und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht, dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern auf Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne setzen und so fort. Dieses herrliche Adventsbild des kommenden Messias-Königs, der Stern. Darf ich noch ein paar Worte dazu sagen? Das war der Anlass, warum wir es gelesen haben. Wie Gott damals die Menschen das erste Mal sich das wieder blicken lässt, wenn er den Heiland schicken wird. Bei den Propheten wurde es dann viel klarer. Stern in der dunklen Nacht hat zuerst einmal die Bedeutung der Orientierung. Wenn Sie durch die Wüste gehen, dort gibt es nicht so viele Wolken wie bei uns, Sie können sich nach den Sternen richten und Ihren Weg gehen. Die Seeleute bestimmen ihren Kurs nach den Sternen und der Weg ist uns erhellt. Wir haben hier in Jesus Wegweisung. Er wird uns leiten und den Weg zeigen. In dem Stern ist natürlich auch das Licht, das leuchtet. Ich kann es jetzt heute Abend gar nicht mehr alles so ausdeuten, aber noch in Erinnerung rufen, wie schön leuchtet der Morgenstern. Das Lied von Philipp Nicolai in dieser schrecklichen Pestnacht gedichtet. Und eins der schönsten Lieder unseres Gesangbuches ist ja das Zeichen des kommenden Tages und der Hoffnung und der Zuversicht, der Stern. Das Bild vom Stern, das dann wieder leuchtet bei den Magiern, den Weisen aus dem Morgenland, die kommen und in Bethlehem sind. Es hängt ja für uns alles zusammen, die Sterne, die wir jetzt in der Weihnachtszeit aufhängen, die uns erinnern an diese herrliche Weissagung, die Gott einen Bileam schauen ließ und die nun durch die ganzen Jahrhunderte den Menschen den Weg zur Krippe gewiesen hat. Das Licht in der Nacht, das Zeichen für Verirrte. Vom Stern auf unseren Straßen will ich natürlich nicht reden. Aber wir wollten von den Sternen noch auch reden. Für viele Leute sind ja die Sterne eine Macht. Sternbilder. Für uns nicht. Für uns ist nur die Macht des einen Sternes von Einfluss. Und wenn wir unter diesem Stern sind, dann haben die ganzen Mächte nichts mehr zu tun. Alle weltliche Größe, und das ist das hier gemeint, die zerfällt. Das tut ja manche immer noch so ein bisschen erschüttern, dass da so steht, sie werden zerschmettert. Das ist die schreckliche Weltgeschichte, die abläuft, mit ihrem Ringen und ihrem Kampf. Auch in diesen Tagen gehen die Befreiungskriege weiter und die Kämpfe. Ich las heute in einer Zeitung, dass in Kolumbien es keine Sicherheit mehr gibt für die Menschen, durch Anarchie der Terroristen und eine unheimliche Welt, in der wir leben. Moab, du wirst drin unterkommen, wenn du nicht unter dem Stern des kommenden Heilands und Herrschers geborgen bist. Ich kann es jetzt mit Ihnen nicht mehr lesen, das soll auch uns heute Abend nicht bewegen, dass dieser Biliam ja schrecklich umgekommen ist und dass dieser Biliam das Volk Israel verführt hat. Er hat sie in eine schreckliche Verwirrung hineingezogen. Gott hat ihm so viel gezeigt. Er war ein Werkzeug Gottes und er hat es nicht halten können. Er blieb einer, der Israel an der wundesten Stelle erwischt hat und der Wegbereiter wurde. Und das kommt dann später beim Paulus in 2. Korinther 10 noch einmal. Passt auf, dass uns das nicht passiert, was einst bei den Vätern passiert ist, durch den Biliam. Eine interessante Geschichte der Bibel, die ja vielfach jetzt zu uns redet. Das sind Punkte, ich wollte so als Bibelkunde mit Ihnen mal durchgehen, weil wir sonst kaum drankommen. Wir haben vor Jahren einmal auch drüber gepredigt, nur über den Vers 17, über diesen Stern, der leuchtet in der Nacht, ein herrliches Bild für unsere Adventsworte. Aber was uns heute bewegt, das war mir wichtig, die ganze Geschichte dieses Biliam zu sehen, unseren Weg neu zu erkennen. Hast du noch was, Gunter? Du hast mir das entdeckt. Der steht... Hat man die Stellen noch, wo das kommt von Biliam nachher, 4. Mose 47, glaube ich, oder wo? Ist wahrscheinlich hier angegeben, beim Biliam. Sonst gucken Sie in Ihrer Konkordanz, da müssen die Verweise unten dran sein. Ich habe es leider jetzt auch nicht notiert, weil ich unterwegs war den ganzen Tag. Kapitel 31, 8 und 16, da geht es dann weiter. Auch Biliam töteten sie mit dem Schwert. Und das ist dann, ja, Sie können das in Ruhe noch einmal lesen, auch wenn Sie ein Bibellexikon haben und so weiter, das lohnt sich. Aber für uns genügt es heute an der Adventsverheißung stehen zu bleiben und noch einen Blick zu tun und nacheinander die zu kennen. Wir kennen die großen Adventsverheißungen etwa aus dem Jesaja oder aus dem Sacharja, die Verheißung aus Micha. Aber das ist eine der ersten, die wir haben. Die erste ist ja die in 1. Mose 3 über dem Fluch mit dem Stechen der Schlange in die Ferse. Und der wird dir den Kopf zertreten. Dritter Schlange, Kopf in zwei heißt in dem Lied. Da ist schon die Erwartung des Messias drin. Dann haben wir die nächste Adventsverheißung, 1. Mose 49. Aber wir haben deine noch vergessen vom Eliezer, komm herein, du Gesegneter des Herrn, was auch schon hindeutet, aber dann 1. Mose 49, Herr, ich warte auf dein Heil. Wie der alte Jakob sich aufrichtet in Ägypten. Er ist nicht zufrieden, jetzt ich sehe meine Kinder wieder und macht's auch recht und ordnet eure Sachen. Bloß interessiert, Herr, ich warte auf dein Heil. Du musst es am Ende der Tage doch schaffen. Du musst mit dieser Welt zu Ende kommen. Und so zieht es sich dann durch, bis wir hier den Biliam haben und dann, bis wir zu den Propheten kommen. Dann, ja.
Das 2. Petrus 1,19 mit dem prophetischen Wort und dem Morgenstern.
Richtig. Gehört auch dazu. Richtig. Also das ist immer schön, wenn man dann ein bisschen 2.
Petrus 1,19.